Stein auf Stein. Der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank.
Ich bin Vanessa Sendler und in Stein auf Stein, der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank, werfen wir heute einen Blick auf das Jahr 2026 und schauen, was uns bei den Zinsen, im Bereich der Immobilienpreise und auch im Bereich der Fördermittel in diesem Jahr erwartet. Dazu begrüße ich meine Kollegen Boris Blank. Hallo Boris.
Hallo Vanessa, guten Morgen.
Guten Morgen und Patrick Schmitz, guten Morgen.
Guten Morgen Vanessa.
Ja, schön, dass ihr heute dabei seid. Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden heute einfach mal informieren, welche Erwartungen wir an das kommende Jahr haben, was sich tun wird, was es vielleicht auch an Neuigkeiten gibt. Wir hatten beim letzten Podcast schon mal kurz angedeutet, dass es ein neues KfW-Programm gibt, was wir uns heute auch noch mal genauer anschauen wollen. Aber wir starten einfach mal mit den Zinsprognosen. Patrick, da weiß ich, bist du voll im Thema. Was erwartest du für das Jahr 2026 im Bereich der Baufinanzierungszinsen?
Ja, Prognosen, das wisst ihr ja hier in der Runde auch, da tue ich mich immer ein bisschen schwer mit, weil uns die Vergangenheit gezeigt hat, dass du noch so tolle Ideen haben kannst bezüglich der Prognosen, sauber hergeleitet und am Ende zeigt die Wirtschaft dir dann doch, dass es in eine andere Richtung gehen kann. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich eine Zinsmeinung. Wir waren in einem relativ stabilen Jahr 2025, was so die Zinsen angeht. Kommt natürlich immer individuell auf den Belegungsauslauf an, auf die Bonität an. Aber da kann man schon so sagen, die 10-jährige Zinsbindung lag in der Regel so zwischen 3,1 bis knapp unter die 4. Und wenn wir jetzt mal einmal in die Zukunft schauen, was die Prognose so angeht, wenn wir so die Einschätzung der EZB einmal sehen, die Entwicklung der langfristigen Anleihen, kann man eigentlich davon ausgehen, dass wir eher wahrscheinlich ein stabiles Zinsniveau beibehalten werden mit leichten Schwankungen. Das heißt, es wird also, ich gehe nicht davon aus, dass wir irgendwo einen starken Zinsschock nochmal haben werden. Aber auch keine starken Rückgänge. Vielleicht ganz leichter Trend nach oben, aber ich gehe davon aus, dass wir im Laufe des Jahres immer so knapp unter den 4% bei der 10-jährigen Zinsbindung sein werden.
Was würdest du Kundinnen und Kunden empfehlen, bei denen 2027 die Zinsbindung abläuft, sich jetzt 2026 die Konditionen sichern, abwarten? Wie ist so deine Meinung dazu?
Also das kommt natürlich immer auf das persönliche Sicherheitsbedürfnis ein Stück weit auch drauf an. Also eine pauschale Aussage möchte ich da eigentlich nicht so treffen. Es kommt drauf an, wo stehe ich gerade mit meiner Finanzierung, wie hoch ist die Restschuld, wie hoch ist mein Sicherheitsbedürfnis, wie ich gerade schon sagte, welche Vorstellungen habe ich an die weitere Tilgung, an den weiteren Tilgungsverlauf, wie lang ist die Restlaufzeit des Darlehens dann noch. Aber grundsätzlich halte ich es für sinnvoll, immer individuell mit einem unserer Berater oder mit unseren Beraterinnen zu sprechen aus dem Baufinanzierungsbereich, um dann auch einfach mal die individuellen Bedürfnisse zu besprechen und dann auch einfach mal zu hören, welche Lösungen wir als Vereinte Volksbank da bieten können.
Mhm. Boris, wie ist so dein Gefühl in den Gesprächen im Moment? Sind die Kunden eher unsicher?
Bei dem Themenfeld, meinst du jetzt diese auslaufenden Zinsverschreibungen haben jetzt in den nächsten Monaten?
Genau, ich habe in den Gesprächen so das Gefühl, alle hätten gerne eine sehr klare Aussage von mir dazu, was passiert, was soll ich jetzt tun, meine Zinsbindung läuft am 30.09. ab, läuft am 30.12. ab, soll ich jetzt schon was machen oder nicht? Naja, die Glaskugel haben wir nicht, ne?
Nee, leider nein, aber ich bin halt auch immer an dem Punkt, wir beobachten den Markt, wie Patrick gerade eben schon sagt, ist halt bei jedem Kunden immer individuell zu betrachten. Es ist einfach die Situation für die Sicherheitsorientierten, für diejenigen, die das ganze Thema gerne irgendwo abgeschlossen haben wollen, die machen das auch. Und diejenigen, die halt sagen, okay, komm, sind vielleicht nicht mehr ganz so hohe Summen, die lassen es einfach noch so ein bisschen drauf ankommen.
Mhm. Aber um mich vielleicht doch nochmal zu einer etwas konkreteren Aussage hinreißen zu lassen, ich glaube schon, da ja die Prognose tendenziell eher eine Seitwärtsbewegung ist, halte ich es schon für sinnvoll oder man vertut sich dabei nichts, wenn man jetzt wirklich schon mal über ein konkretes Forward-Angebot spricht. Teilweise sind auch Forward-Angebote so gut, dass keine großen Aufschläge oder sowas da sind. Da arbeiten wir auch mit vielen Verbundpartnern zusammen. Wir haben ja die Münchner Hypothekenbank an unserer Seite, DZ-Hüb, die Bausparkasse Schwäbisch Hall oder die R&V. Und somit greifen wir auf eine breite Produktpalette letztlich zu, wo wir immer schauen können, naja, was ist jetzt gerade das optimale Angebot, auch mit geringen bis gar keinen Vorwartaufschlägen. Und wenn man da jetzt vom Seitwärtstrend eher ausgeht im Zinsniveau, warum dann nicht heute schon für 2027 das Zinsniveau sichern?
Ja, doch, ich habe auch das Gefühl, dass sich sehr sicherheitsorientierte Kunden aktuell auch für Anschlussfinanzierungen entscheiden, selbst wenn es vielleicht noch ein Dreivierteljahr, ein Jahr hinausgezögert werden könnte.
Ja, nachvollziehbar.
Ja, Genau. Jetzt, Patrick, du hast zum 1.1. neben der Baufinanzierung auch noch verantwortlich einen anderen Bereich übernommen, nämlich den Bereich der Immobilienvermittlung. Heißt, auch da bist du gut im Thema. Was erwartest du im Bereich der Immobilienpreise? Das ist für viele auch ein spannendes Thema. Wir haben die starken Preissteigerungen erlebt. 2023 dann erstmalig einen leichten Rückgang in den Preisen. Ich würde sagen, 2025 ging die Post da schon wieder ganz gut ab. Da gingen die Preise auch wieder gut nach oben. Was erwarten wir da für 2026?
Ja, also du sagst es, 2025 die Post ging ab, würde ich noch nicht ganz so krass formulieren, aber aus der leichten Korrekturphase will ich es jetzt mal nennen, wo wir tatsächlich leichte Preisrückgänge Rückgänge hatten, kann man schon sagen, dass da wieder ein Preisanstieg in 2025 zu verzeichnen war. Natürlich auch da differenziert von der Objektart her, von der Lage ganz klar, aber auch vom energetischen Zustand. Und da gehe ich davon aus, dass sich das in 2026 so auch fortsetzen wird. Ja, also die Zeit, wo wir wirklich die Korrektur nach unten hin hatten, leichten Preisverfall, die ist meiner Meinung nach vorbei. Wohnraum ist weiterhin knapp, der Markt hat sich da deutlich stabilisiert wieder. Die Mieten steigen relativ zügig, was dazu führt, dass auch ein Stück weit natürlich die Nachfrage nach Wohneigentum wieder steigt. Aber auch die Akzeptanz für das Zinsniveau ist jetzt einfach wieder da. Also wir sind aus dem Zinsschock heraus, aus der Niedrigzinsphase in den Zinsschock rein, so ein Stück weit Zurückhaltung bei den Finanzierern, bei den potenziellen Immobilienkäufern, haben wir jetzt so diese Gewöhnungsphase hinter uns gebracht und wir akzeptieren das jetzt, das Zinsniveau, und stellen auch fest, es wird voraussichtlich nicht günstiger werden. Und dementsprechend drängen natürlich auch wieder mehr potenzielle Käufer auf den Markt, was dann wieder die Nachfrage oder die hohe Nachfrage nach den knappen Immobilien dann auch wieder dazu führt, dass die Preise ersteigen. Aber auch da ganz klar differenziert auch nach dem energetischen Zustand des Objektes. Also es spielt auch in Zukunft eine entscheidende Rolle, wie gut ist das Objekt aufgestellt von der Energiebilanz her und auch da die Lage wieder. Im Ruhrgebiet muss man sagen, also unser Geschäftsgebiet ist ja tendenziell im Ruhrgebiet hin zur Grenze zum Münsterland. Und im Ruhrgebiet sind die Preissteigerungen eher überschaubar, leichte Preissteigerungen zu erwarten. Zum Münsterland hin gehe ich davon aus, dass wir da schon eher leicht höhere Preissteigerungen haben. Ja, also insbesondere, wenn man sich jetzt mal Dorsten auch anschaut, da stellt man also schon fest, dass da die Preissteigerungen schon deutlicher waren auch.
Das Level ist aber auch, finde ich, bei Eigentumswohnungen, also gerade so Objekten, was du gerade immer angesprochen hast, wo halt wirklich die Alternative gesucht wird zu Mietwohnraum. Also wenn man sich hier mit dem Thema Eigentumswohnung beschäftigt, dass das Level von Eigentumswohnungen, finde ich, schon preislich noch ziemlich hoch ist. Also bei Einfamilienhäusern absolut, da merken wir schon, das ist nicht mehr so wie damals Niedrigzinsphase. Da ist es auch schwieriger, halt auch diese Objekte auch zu veräußern. Aber gerade so bei den Objekten, wo du sagst, okay, komm, das könnte die Alternative zur Mietwohnung sein. Da finde ich schon, merkt man auf jeden Fall noch, dass da auch kein großartiger Preisverfall, finde ich, jetzt irgendwie zu erwarten ist. Ne? Also ich glaube, das hält sich schon ziemlich, ziemlich stabil, das ganze Thema auch.
Ja, das ist so. Und natürlich, also wenn ich da nochmal ganz kurz das aufgreifen darf bezüglich dem Vergleich zur Miete, ist es teilweise noch so, dass das Mieten, was die monatlichen Belastungen angeht, sicherlich günstiger ist noch. Nur da muss ich natürlich auch einen Blick auf die Entwicklung haben einfach. Und wir sehen also, dass die Mieten deutlich steigen. Und da muss ich mir auch überlegen, naja, wo wird die Reise hingehen? Ich gehe davon aus, dass auch die Mieten tendenziell ersteigen werden. Und wenn ich mich für Eigentum entscheide, ist es natürlich ein Stück weit, je nachdem, wie ich die Zinsbindung wähle auch, bin ich ja in meiner monatlichen Belastung schon relativ planbar für die Zukunft unterwegs. Und das sollte man auf jeden Fall bei der Entscheidung, ob ich Mieter bleibe oder Eigentümer werde, sollte man das mit einfließen lassen.
Ja, und am Ende ist die Inflation ja auch eher auf Seite der Kunden, die Eigenheim finanziert haben, als auf der Seite der Mieter.
Ja, genau. Und wenn man dann so über den, man überlegt ja immer, was ist so der optimale Zeitpunkt eigentlich zum Erwerb der Immobilie. Man kann den optimalen Zeitpunkt erstmal nie genau abpassen. Weil am Ende, wenn ich für mich den optimalen Zeitpunkt identifiziert habe, ist womöglich nicht das optimale Objekt gerade da. Dementsprechend ist das schon immer schwierig. Was man aber schon sagen kann, wenn man jetzt auf die aktuelle Preisentwicklung schaut, auf die Zinsprognose schaut, die eher einen Seitwärtstrend bis hin zu minimalen Steigerungen vielleicht erwarten lässt, muss man sagen, die Erschwinglichkeit wird nicht besser. Ja, also wenn ich jetzt die Erschwinglichkeit mal so definiere, dass ich mir einfach die Einkommensentwicklung anschaue, wo wir in der Vergangenheit durch die hohe Inflation auch hohe tarifliche Anpassungen hatten, und wenn ich mir die in Zukunft mal anschaue und die Vergangenheit auch mal anschaue, was die Einkommensentwicklung so angeht, dann die Preisentwicklung mir anschaue und die Zinsentwicklung anschaue und das einfach mal gegenüberlege, Einkommen, Kaufpreisentwicklung und Zinsentwicklung und Finanzierungskostenentwicklung, kann ich davon ausgehen, dass die Erschwinglichkeit eher abnimmt, als dass sie also schlechter wird, als dass sie besser wird.
Ja, und am Ende des Tages denke ich immer, wenn wir mal Kundinnen und Kunden am Tisch haben, die erst Anfang 20 sind, finde ich das super. Weil, warum? Wenn man beruflich gefestigt ist, wenn man den Plan hat, auch an dem Ort zu bleiben, wo man aktuell wohnt, warum nicht kaufen, ne, wenn man es kann? Und warum nicht erstmal auch mit einer kleinen Wohnung starten? Wir haben das erlebt in der Vergangenheit, diese riesen Preissteigerungen, wie wir sie hatten, die sind vielleicht so nicht mehr zu erwarten, aber Immobilien, dass sie im Preis nachlassen, ist im Moment, haben wir gerade schon gesagt, eher unwahrscheinlich. Und warum dann Miete zahlen, statt einfach eine kleine Wohnung kaufen, wenn man sich's leisten kann? Und es muss ja nicht direkt der große Neubau sein, sondern es gibt eben auch kleine Wohnungen, die man kaufen kann.
Ja, und wie gesagt, da dann halt auch die Planbarkeit zu haben, wie sieht meine monatliche Belastung die nächsten 10, 15 bis zu 30 Jahre dann auch aus? Ne? Natürlich immer mit dem Risiko, dass ich Modernisierung, Instandhaltung, Reparaturen selber tragen muss, gar keine Frage. Dementsprechend muss auch immer ein Puffer da sein noch für monatliche Rücklagen, dass, wenn ich irgendwelche Investitionen habe oder Reparaturen habe, ich die auch stemmen kann. Aber warum dann nicht, wenn das passt?
Ja. Und immer mit dem Hintergrund, du machst es für dich selbst. Also bei einem Mietobjekt ist das der Mietzins einfach, den ich zahle, ist er weg. Und hier arbeite ich zumindest daran, dass das Vermögen jeden Monat ein bisschen mehr steigt. Und das, was Patrick sagt, ist natürlich auch komplett wichtig, dass das mit berücksichtigt werden muss, dass wir diese Modernisierungskosten, diese energetischen Sanierungsmaßnahmen, die vielleicht gerade bei Eigentumswohnungen, Eigentümergemeinschaften dann irgendwann anstehen, dass es mit berücksichtigt wird. Aber es wird ja dann immer nochmal auf mehrere Köpfe aufgeladen. Und deshalb, ich bin absolut bei dir. Also gerade bei jungen Leuten ist das momentan, die sich mit dem Thema beschäftigen, jetzt das elterliche Haus zu verlassen, wenn sie im Job angekommen sind und da auch dementsprechend dann gut platziert sind, dann auch dann eher den Weg zu gehen, zu sagen, komm, ich kaufe mir lieber eine kleine Wohnung, als dass ich irgendwo für 700, 800 Euro im Monat mir was mieten muss.
Ja.
Aber das, ich finde, den Trend merkt man aber auch. Also ich habe sehr häufig auch junge Menschen bei mir, die sich momentan auch gerade wirklich mit diesem Thema auch beschäftigen.
Ja, also das merkt man schon deutlich, die Nachfrage nach Immobilienfinanzierung und auch im Maklerbereich, die Nachfrage nach guten Objekten, die wir inseriert haben, die steigt also schon deutlich.
Ich finde aber bei jungen Leuten dann eher, wenn auch die Eltern schon Immobilien besitzen, ein gewisser Bezug auch in der Familie zu Immobilien da ist. Wenn das nicht ist, habe ich immer das Gefühl, trauen sich junge Leute auch oft nicht, sich schon mit dem Thema zu befassen. Dann ist es einfacher, vielleicht auch erstmal die Mietwohnung zu wählen, anstatt mit Anfang 20 schon nach Eigentum zu schauen.
Ja, ich glaube, es hängt einfach so ein bisschen mit der Hürde damit zusammen, so kann ich mir das leisten? Also diesen Schritt letztendlich dann final auch dann zu gehen und zu sagen, okay, komm, ich suche jetzt einfach dieses Gespräch bei der Bank, was wir halt auch ganz gerne machen, dieses Kauf auf Probe, ne, oder diese Erstgespräche halt zu dem Thema, wie viel Haus kann ich mir leisten? Da können wir wirklich nochmal so aufrufen, das einfach zu nutzen, die Gespräche mit den Kollegen hier auch bei uns aus dem Haus dann zu führen und einfach dann selbst auszuloten, bis wohin kann ich gehen und welche Voraussetzungen muss ich dafür schaffen? Und ich sag mal, ich kann es halt nur jetzt erstmal für mich im ersten Step klären, welche Voraussetzungen muss ich schaffen, und da muss halt das passende Objekt dann auch kommen. Ja, und wenn halt dann die Situation andere, dass das passende Objekt dann da ist, muss man vielleicht ein bisschen schneller sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber ansonsten ist das ja auf jeden Fall der gute Weg, und das haben wir ja auch letztes Jahr auch sehr häufig auch gemacht, diese Gespräche, wie viel Haus kann ich mir leisten.
Absolut. Und tendenziell bin ich ja auch umso schneller, wenn ich schon mal mit der Bank gesprochen habe. Ne? Dann haben wir schon Infos.
Wir können unverbindliche Finanzierungsbestätigungen ziemlich unproblematisch aushängen. Wir können, wenn wir Daten über den Kunden haben, auch ziemlich schnell agieren, wenn es dann in die Verbindlichkeit dann auch reingehen soll. Also deshalb ist es auf jeden Fall der absolut richtige Weg, das auch zu tun.
Ja, also die Unsicherheit bei den jungen Kunden, die ist schon da, das kann ich auch bestätigen, gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz kommen die Kunden zu uns und sagen so, die Situation ist die, dass ich gerade mit beiden Beinen jetzt relativ frisch im Leben stehe und die Überlegung ist da, und diese ganzen Unsicherheiten, die da herrschen, da kann man in dem Gespräch schon dafür sorgen, dass die jungen Kunden dann auch wirklich mit einem guten Selbstbewusstsein, was das Thema angeht, aus dem Gespräch rausgehen und ein gutes Gefühl dabei haben und es dann auch weiter verfolgen.
Ja, doch, das Gefühl habe ich auch. Mhm. Wir haben jetzt gerade schon kurz darüber gesprochen, dass auch der Zustand des Gebäudes mit Blick auf die Energieeffizienz der Gebäude im Moment ein ganz wichtiges Thema ist. Da tut sich jetzt 2026 ja eine Menge in Bottrop, nämlich dass die kommunale Wärmeplanung hier am 30.06. abgeschlossen sein muss und danach, wenn meine Gasheizung, meine Ölheizung kaputt geht, ich eben nur noch eine Heizung einbauen darf, die zumindest 65% aus erneuerbaren Energien betrieben wird. Boris, was erwartest du da in diesem Jahr? Was kommt da auf unsere Kundinnen und Kunden zu? Mit was für Gesprächen rechnest du für unser Geschäftsgebiet?
Ja, das, was eigentlich in 25 schon ganz erfolgreich gelaufen ist, nämlich die energetischen Sanierungsmaßnahmen gerade für das Thema Heizung. Also was ich aber auch finde, wo die KfW wirklich ein sehr gutes Produkt mit auf den Markt gebracht hat, das mit einfließen zu lassen, das Programm 358. Ja. Und wo man halt auch wirklich sagt, okay, damit ist der Anreiz auch geschaffen. Ne? Durch den Zuschuss, durch die vergünstige Zinssituation, wenn man die Anforderungen dementsprechend auch einhält, finde ich das nach wie vor ein sehr gutes Produkt. Und ich denke, das wird uns mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren noch weiterhin begleiten. Ja. Vielleicht nochmal irgendwann gepaart mit Forcierung des Thema Photovoltaik, dass das auch nochmal kommt, dass es da vielleicht auch nochmal irgendwelche Maßnahmenpakete seitens KfW dann geben wird. Aber ich denke mal, das wird uns mit Sicherheit im Jahr 2026 auch noch ganz gut mit begleiten.
Wenn es bleibt, ne?
Ja, wenn es bleibt.
Das ist ja auch immer das Ding bei der KfW.
Ja, ich glaube einfach, wenn man die Klimaziele, die man da verfolgen möchte, gibt es eigentlich keine Möglichkeit, als wie das an dem Programm auch weiterhin festzuhalten. Weil sonst wird es einfach schwierig. Weil die Kosten für Tausch von Heizungsanlagen sind halt exorbitant hoch, muss man einfach sagen. Und das ist eigentlich der einzige Weg, wie man es wirklich auch zu halbwegs vernünftigen Konditionen auch dann dargestellt bekommt. Dass du halt zumindest auch sagst, okay, komm, es rechnet sich nicht nur für Blickrichtung Zukunft, sondern halt dann auch zu sagen, okay, ich habe jetzt effektiv auch was davon. Und es bringt halt nichts dann zu sagen, ich habe hohe Annuitäten, die ich erbringen muss und für eine Heizung, weil es einfach so extrem teuer ist.
Ja, in Bottrop wird die Fernwärme ja auch ganz gut ausgebaut, in Kirchhellen eher nicht. Da ist auch ein Nahwärmenetz, was kommen soll oder schon kommt. Und die Wärmepumpe ist halt nach wie vor das Mittel der Wahl. Im Moment habe ich das Gefühl bei vielen.
Ja, aber auch bei der Fernwärme gibt es ja attraktive Fördersätze wirklich, wenn man sich an die Fernwärme anschließen lässt. Also von dem her auch das interessant, insbesondere wenn ich dann halt wirklich noch eine alte Heizungsanlage habe, Gas oder womöglich Öl. Da dann wirklich jetzt einen Schritt zu gehen, wenn ich sage, okay, die ist vielleicht so am Ende ihrer Restnutzungsdauer angekommen, dann macht es da Sinn, auf jeden Fall auch gerne das Gespräch zu uns zu suchen oder aber zum Energieberater, um da einfach mal zu schauen, so wie sieht das Investment am Ende tatsächlich aus, welche Förderung kann ich da bekommen und am Ende, ja, vielleicht steht unterm Strich am Ende des Monats immer noch ein höherer Kostenaufwand erstmal da, aber ich muss natürlich auch ein Stück weit in die Zukunft schauen. Wie ist womöglich die CO2-Bepreisung in Zukunft? Wie ist die Gaspreisentwicklung, wenn ich jetzt das mal mit der Gasheizung vergleiche? Und ganz klar die Wertsteigerung des Objektes. Also es ist ja, das Geld, was ich da investiere ich ja wirklich in Vermögenswerte und sorge für eine deutliche Wertsteigerung auch. Weil ich habe ja gerade gesagt, gerade bei energetisch gut aufgestellten Objekten erwarten wir auch weiterhin vernünftige Preissteigerungen, Wertsteigerungen. Und dementsprechend muss ich es eher als Investment sehen, als Ausgabe.
Ich höre aber nach wie vor noch von Kundinnen und Kunden, die mir berichten, naja, sie haben mit dem Sanitärinstallateur gesprochen und er hat gesagt, jetzt nochmal schnell die neue Gasheizung rein, weil bald dürfen wir es ja nicht mehr. Oder sogar die neue Ölheizung rein. Ne? Was sagst du den Kundinnen und Kunden in solchen Fällen?
Also natürlich muss man immer berücksichtigen, was für ein Objekt habe ich da gerade. Also mir bringt es nichts, wenn ich jetzt ein freistehendes Einfamilienhaus habe aus dem Baujahr 1950 als Beispiel mit 30, 40 Jahre alten Fenstern, was die Energieeffizienzklasse H hat beispielsweise, wo ich sage, die Gebäudehülle ist einfach null gedämmt, dann und da sind kleine Heizkörper drin oder sowas und ich habe die Vorstellung, ich muss da nur eine Wärmepumpe dran setzen, dann ist das ganze Ding zum Scheitern verurteilt, gar keine Frage. In so einem Fall wäre natürlich die Investition etwas höher. Da muss man sich überlegen, naja, möchte ich die höhere Investition, um Dämmung der Gebäudehülle auch noch sicherzustellen, gegebenenfalls eine Fußbodenheizung einzubringen oder Flächenheizkörper einzubringen, da muss man überlegen, kann ich dieses Investment stemmen oder nicht? Kann ich das nicht, dann kann das vielleicht auch am Ende die Lösung sein, noch eine Gasheizung einzubauen. Halte ich es für eine gute Idee? Nein. ganz klar nein. Aber das ist auch da wieder individuell. Welche Möglichkeiten hat A, der Immobilieneigentümer, und welche Möglichkeiten bietet das Objekt? Was ich nicht tun würde, ist wirklich, wenn jetzt ein Heizungsinstallateur mir empfiehlt, eine Gasheizung einzubauen, auf das erste Wort zu hören, auf die erste Empfehlung des Heizungsinstallateurs zu hören und sofort die neue Gasheizung zu installieren. Man sollte sich schon mindestens eine zweite Meinung einholen und nach Möglichkeit auch eine neutrale Meinung einholen.
Energieberater, ne? Genau. Stichwort, denke ich, dass man da einen Blick einfach mal aufs ganze Gebäude wirft, ne? Genau das, was du beschreibst, dass man eben nicht nur die Heizung betrachtet, sondern auch mal das Gebäude im Ganzen.
Ja.
Ja. Ja, jetzt, Boris, du hattest gerade schon gesprochen, es gibt ja auch die KfW-Förderung für die Heizungen. Jetzt gibt es aber auch noch eine neue KfW-Förderung für energieeffiziente Neubauten. Mhm. Von den Zinsen waren wir, glaube ich, alle überrascht, dass sie doch besser sind als erwartet. Ich habe heute Morgen mal ins Tableau geguckt, da sind wir zwischen 1,92 und 2,8 im Zinssatz und damit echt gut unterwegs. Hattest du schon Gespräche zu dem neuen Programm?
Also ich hab jetzt sogar schon einen Fall dazu abgewickelt in dem Jahr. Also wo es halt wirklich darum ging, halt dieses neue KfW-Programm auch mit einfließen zu lassen.
Und hat unkompliziert funktioniert?
Ja, also beantragt habe ich es noch nicht. wir haben es jetzt dazu entschieden, dass wir so umsetzen werden. Aber ich gehe davon aus, dass wir durch unsere Partner dahingehend auch gut aufgestellt sind und dass auch die Beantragung genauso unkompliziert sein wird wie ein altersgerechtes Umbau oder wie halt die Einzelmaßnahmen hier für die Heizungssanierung.
Auch hier gibt es ja wieder Regeln, die ich einhalten muss. Ne? Dann, wie bei den meisten KfW-Programmen, muss man hier auch vorsichtig sein, wann man mit dem Vorhaben beginnt, wann man die Liefer- und Leistungsverträge schließt, gegebenenfalls einen Kaufvertrag für Neubau unterschreibt. Auch da muss man eben wieder aufpassen, dass man hier nichts falsch macht. Deswegen empfehle ich eigentlich in solchen Fällen immer, nichts machen, ohne vorab nochmal mit uns gesprochen zu haben, damit sichergestellt ist, dass das Förderprogramm dann auch wirklich genutzt werden kann. Ich habe auch das Gefühl, dass das ganz gut ankommt, glaube aber, dass der Zweck des Programms, das ist ja eigentlich die Neubautätigkeit nochmal zu fördern, voranzubringen, naja, dass das so ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein
ist. Es ist schwierig. Ich finde aber trotz alledem gut, dass man ein Signal gesetzt hat, dass wir auch sagen, okay, komm, wir nehmen dieses KfW 55 wieder ins Portfolio mit auf. Wir versuchen damit einen Anreiz zu schaffen, um einfach das Thema Neubau auch wieder ein wenig zu forcieren und auch wieder einfach auch ein bisschen stückweit mit auch bezahlbarer machen zu können.
Also ich glaube auch, dass das Ziel der Bundesregierung, die Neubautätigkeit dadurch wiederzubeleben oder zu aktivieren, dass das schon eher ambitioniert ist. Weil natürlich, ich habe eine attraktive Förderung. Für 100.000 Euro habe ich die Chance, einen Zinsvorteil zwischen 1% und 2% im Vergleich zum marktüblichen Zinssatz zu gewinnen. Wenn ich das aber mal auf meinen monatlichen Zinsvorteil rechne und dann mal schaue, 100.000 Euro im Vergleich zum Gesamtinvestment, was ich bei einem Neubau habe, sei es jetzt das Einfamilienhaus, Reihenhaus oder Doppelhaushälfte oder auch die Eigentumswohnung, ist es halt ein doch eher geringer Anteil, der mir natürlich mich bei der Machbarkeit unterstützt, aber am Ende sicherlich nicht der entscheidende Faktor sein wird, dass sich Kunden für den Neubau entscheiden. Das sicherlich nicht. Aber diejenigen, die sich grundsätzlich mit dem Gedanken Neubau auseinandergesetzt haben, für die ist es einfach attraktiv. Und da bieten wir das auch in jedem Gespräch, wo es umsetzbar ist, dann auch mit an, um dann einfach da nochmal für eine entsprechende Entlastung dann auch in der monatlichen Belastung zu sorgen und einfach alle möglichen Fördertöpfe auszureizen dann auch.
Und bei den Wohnungen, da kann es ja tatsächlich auch wirklich was ausmachen. Ne? Wenn ich eine kleine Wohnung kaufe, Neubau, 50 Quadratmeter, da kann das schon sinnvoll sein, weil die gesamten Kaufkosten dann einfach nicht so riesig hoch sind. Wenn ich dann mit 300.000 mal rechnen möchte und davon 100.000 Euro schon super attraktiv finanziert bekomme, kombinierbar ja auch nochmal mit anderen Förderprogrammen, dann ist das schon eine gute Sache. Ich glaube aber auch, dass das bei dem freistehenden Einfamilienhaus, wo ich im Bereich 800 bis nach oben offen bin, ja, dass das da einfach auch nicht mehr die Welt ausmacht. Ne?
Ja, aber ich finde, es ist ein Signal, ne, dass man einfach dann auch nochmal sagt, okay, komm, das ganze Thema Energieeffizienz dann auch nochmal mit aufzunehmen und das jetzt einfach nochmal, um dieses Produkt dann einfach hin weiter zu ergänzen. Ne, das wird jetzt höchstwahrscheinlich nicht der Motor sein, der unsere Neubauwirtschaft wieder extremst ankurbelt. Aber es ist zumindest ein Schrittchen in die richtige Richtung.
Was wäre denn so dein Fazit? Was erwartet unsere Kundinnen und Kunden zusammengefasst fürs Jahr 2026?
Ich denke mal, es wird wieder mal ein sehr spannendes Jahr werden, wo wir natürlich dann versuchen, auch dann die Wohnträume unserer Kunden auch dann dementsprechend auch erfüllen zu können, was natürlich auch mit Herausforderungen geprägt ist, ne, aufgrund steigender Regulatorik, die wir auch mit berücksichtigen müssen bei unseren Kreditanträgen. Aber ich freue mich darauf und ich freue mich darauf, dass wir viele Kunden in die eigenen vier Wände bringen und ihnen das dann auch ermöglichen werden.
Patrick?
Also ich würde empfehlen, einfach nicht darauf zu hoffen, den perfekten Zeitpunkt zu erwischen, weil das habe ich eingangs schon gesagt, den perfekten Zeitpunkt, den gibt es so in der Form nicht, weil dann kommt nicht das passende Objekt um die Ecke. Meine Empfehlung ist da wirklich, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dran zu bleiben, das Gespräch zu uns zu suchen, den Markt zu sondieren. Und dann ist es auf jeden Fall in 2026 aus meiner Sicht noch ein Jahr, was wirklich dazu einlädt, den Schritt zu wagen, weil wir eher Stabilität im Preisniveau haben und eher Stabilität im Zinsniveau haben, bis hin vielleicht zu minimalen Steigerungen, die aber sicherlich nicht die Machbarkeit dann sofort ins Nichtmachbare drehen.
Prima. Ja, dann vielen Dank für heute. Ich bin gespannt, was uns in diesem Jahr erwartet. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten. Und für heute wünsche ich allen noch einen schönen Tag. Dankeschön.
Danke auch so.
Bis dahin. Tschüss. Ciao.
Eine Produktion der Graukaue.